Sie hören SBS German.
Und damit sage ich guten Abend bei SBS Pastorin Kim Kissling.
Hallo.
Du bist nicht das erste Mal hier. Wir hatten vor ein paar Monaten das Vergnügen, damals deinen Antrittsbesuch sozusagen hier bei uns und hast dich der Community vorgestellt. Und es gab ein großes Echo. Die Leute sind wirklich super happy, dass du da bist und für die Leute nicht nur in Melbourne, sondern in ganz Australien so ein bisschen auch eine Orientierungshilfe bist, wenn es um einfach ja Dinge geht wie Religion, Philosophie, Lebensberatung, weil das gehört ja alles zu deinem Job.
Genau.
Sprechen wir also über, was gerade ansteht in der Deutschen Kirche hier in Melbourne. Und da gibt es ja eine ganze Menge zu berichten. Ich höre, ihr seid am Vorbereiten jetzt schon des Weihnachtsmarktes.
Ja, genau. Wir haben vor, den deutschen Weihnachtsmarkt zurück in die City zu holen. Früher hat das ja die German Welfare Society gemacht, in der Town Hall ganz groß. Das gibt es ja nicht mehr und deswegen werden wir im Advent einen großen deutschen Weihnachtsmarkt haben, der erstmal natürlich anfängt und wachsen darf von Jahr zu Jahr. Und wir haben jetzt schon über 300 Volunteerstunden hinter uns, weil wir nämlich die Buden bauen nach Vorbild des Nürnberger Christkindlmarktes. Und da die Atmosphäre zaubern wollen, so gut wie das bei 30 Grad dann möglich ist. Und unsere Musikerinnen und Musiker in der Gemeinde proben schon fleißig. Und einen mini kleinen Vorgeschmack gibt es beim Christmas in July am 29.07. Sogar mit Weihnachtsandacht und auch Bandmusik und so weiter, wo man dann schon so ein bisschen sich vorbereiten kann. Und so zum auf halber Strecke wir uns an Christi Geburt erinnern wollen.
Du sagst, der Weihnachtsmarkt so wie zu Hause in Nürnberg. Was heißt das?
Das heißt, dass erstmal die Buden so sind mit den weiß-rot gestreiften Dächern und dem Fachwerk. Mein Mann leitet das Bauprojekt, der ist ja gelernter Zimmermann. Zusammen mit einem weiteren deutschen Zimmermann, dem Sascha, leiten die das Ganze und leiten die Volunteers an. Und mit sehr viel Handcrafting, also wir sind mit einem großen Team am Basteln und Handwerken, dass wir schöne Geschenke und Weihnachtsdekorationen haben, die wir verkaufen können. Und natürlich mit allem, was man so braucht, nämlich Brezeln und Sausages und Glühwein und allem, was dazu gehört.
Wo und wann wird dieser Weihnachtsmarkt stattfinden?
Der Weihnachtsmarkt wird sein am 1. und 2. Advent. Immer nachmittags startet am ersten Advent zusätzlich mit der Aufführung des Weihnachtsoratoriums in unserer Kirche und eröffnet gleichzeitig unser Jubiläumsjahr. Am ersten Advent startet das neue Kirchenjahr und unser Kirchengebäude wird 150 Jahre alt und da starten wir dann in die Feierlichkeiten rund um dieses Jubiläum.
Finde ich wirklich erstaunlich, dass ihr jetzt schon im Juni an diesen Event im Dezember denkt, aber wie gesagt, am 29. Juli gibt es einen Vorgeschmack.
Genau.
Was gibt es sonst noch zu berichten aus der Deutschen Kirche? Was steht an sonst noch an Projekten?
Ein ganz großes Projekt steht an Ende September. Da wird es in Rom ein Together Prayer geben. Der Papst hat die Community von Tese, eine Bruderschaft eingeladen, ein ökumenisches Gebet- und Jugendevent zu feiern und lädt gleichzeitig alle christlichen Denominationen überall auf der Welt ein, mitzufeiern. Und da werden wir ein Teil von mehreren Gottesdiensten überall in Melbourne sein, die in Australien dieses Together Prayer zelebrieren. Wir werden also wieder mit dem Tese-Chor proben und ein großes Tese-Gebet dann Ende September haben und ja, da werden wir dann Teil einer weltweiten und sehr ökumenischen Gemeinschaft sein.
Und wenn wir einen Rückblick machen, es gab ja den Laternenlauf oder ja, St. Martin, aber erzähl du.
Ja, wir hatten ein ganz tolles St. Martin-Fest mit über 600 Menschen in unserer Kirche. Die Atmosphäre war ganz, ganz toll. Es gab viele Menschen, die sehr interessiert waren, auch in Zukunft bei uns mitzumachen und die Andacht war wunderschön gestaltet von unserer Layminister, der Jasmina, aber auch den Kindern der Deutschen Schule Melbourne, die da auf eine Aufführung gestartet haben. Unsere Band hat gespielt und unglaublich vielen Ehrenamtlichen, die dafür gesorgt haben, dass all die vielen Menschen Brezel und Sausages und alles haben. Da haben wir ein ganz tolles Team, die da miteinander bei solchen Events sehr, sehr engagiert mitmachen.
Aber beim Datum, da habt ihr ein bisschen geschummelt.
Ja, so ist das. Das ist ähnlich wie mit dem Christmas in July. Die Tage, die kurz sind und dadurch früh die Möglichkeit für einen Laternenlauf möglich machen, sind natürlich in Australien nicht im November. St. Martin ist natürlich eigentlich am 11.11. Deswegen feiern wir St. Martin im Mai, so ja ähnlich wie die deutschen Schulen rundherum und die deutschen Gemeinschaften. Da muss man dann ein bisschen das umplotten. Es ist einfach eine Religion, die aus der nördlichen Hemisphäre kommt und die Inhalte und Messages passen dann manchmal nicht so ganz zum Jahreszyklus. Ja.
SBS Radio am Dienstagabend mit einem Gast im Studio, Pastorin Kim Kissling von der Deutschen Evangelischen Kirche, die ist am Parliament Place in East Melbourne. Stichwort deutsche Community und deutsche Schule Melbourne und die beiden deutschen Altenheime. Hast du da schon vollkommen den Überblick schon gewonnen und kennst jeden und jede?
Also ich glaube, den großen Überblick habe ich bereits. Also gerade in den Templar Homes und im Martin Luther Homes bin ich auch regelmäßig zur Seelsorge und für Gottesdienste. Zur DSM geht meine Tochter selbst, da bin ich also auch Schulmama. Und die kleineren deutschen Schulen, die kenne ich inzwischen zum Teil, aber tatsächlich noch nicht alle. Da freue ich mich dann so nach und nach, die anderen auch noch kennenzulernen. Also, welche Schule da noch Bedarf hat und sagt, hey, die laden wir mal ein. Ich komme gerne auch, um Bücher vorzulesen oder was auch immer. Und bin gern bereit, bei euren Events mitzumachen. Aber werde jetzt sicherlich nach und nach mit den anderen deutschen Schulen, die ich noch nicht besucht habe, dann auch noch in Kontakt treten.
Und auch mit deutschen Medien. Es gibt ja auch die Deutsche Zeitung, die australienweit erscheint, die Woche in Australien.
Hatte ich noch keinen direkten Kontakt, aber das kommt bestimmt noch.
Ja, und die andere, wenn ich das so sagen darf, Radiostation in Australien oder in Melbourne, 3ZZZ, und auch in Sydney gibt es eine ähnliche Community-Station und ebenfalls mit einem deutschen Programm. Hast du da schon Kontakte geknüpft?
Am Rande, ja, aber so konkret wie ihr sind die noch nicht geworden.
Okay. Ja, wir wollen auch über den Krieg in der Ukraine sprechen, ein leidiges Thema, aber aus christlicher Sicht oder überhaupt aus menschlicher Sicht etwas, was die Leute sehr bedrückt. Kürzlich war der Evangelische Kirchentag in Deutschland, 7. bis 11. Juni, das war also am vorletzten Wochenende, ging er zu Ende. Und da muss man sagen, die pazifistische Seite, die war so gut wie nirgendwo anzutreffen. Und auch die Grünen, die eigentlich die einzige Partei waren, muss man fast sagen, die jahrzehntelang gegen Gewalt und Krieg waren, die sind inzwischen für Waffenlieferungen an die Ukraine. Wie muss man das verstehen?
Ich bin nun keine verteidigungspolitische Sprecherin, aber ich glaube, es ist einfach ein ganz, ganz großes Thema in Europa, auch in Deutschland. Wir sind ja jetzt noch nicht ganz ein Jahr hier, haben das also am Anfang schon noch miterlebt. Und in der Schule habe ich das besonders miterlebt, weil ich ja als Schulpfarrerin die ganzen Flüchtlingskinder bei uns dann im Religionsunterricht hatte, ganz viel. Und das dann auch miterlebt habe, wie das den Menschen geht, die aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet sind in Massen. Und das macht was mit der Gesellschaft, das macht was mit den Menschen, die natürlich mit den Ukrainerinnen und Ukrainern dann in Kontakt kommen und davon hören, wie das da ist. Und dann ist es eben mehr als nur ein Foto und eine Schlagzeile auf Social Media, sondern dann hat was mit Menschen zu tun und mit Menschen, die man selber kennt. Das ist natürlich ein Riesenunterschied, als wenn ich einfach nur eine Schlagzeile lese und Bilder sehe. Und ich glaube, dadurch hat sich da das gesamtgesellschaftliche und damit auch christliche Stating gegenüber Krieg vor der Haustür deutlich verändert. Und ist es was anderes, ob man über den Krieg in der Ukraine spricht und nachdenkt, als wenn man das tut über den Krieg in Israel oder wo auch immer auf der Welt, weil das einfach viel, viel weiter weg ist vom Denken her. Und dann hat man natürlich immer diesen Gesichtspunkt mit drin, dass die Ukraine ja schon fast in der NATO ist Und alle wissen, was das bedeutet, wenn ein NATO-Staat angegriffen wird, nämlich dass das was dann mit Deutschland ganz direkt zu tun hat. Und so geht es allen NATO-Mitgliedstaaten natürlich.
Sprich, wenn ein NATO-Land angegriffen wird, dann wird die ganze NATO, also alle Länder zusammen, wird militärisch antworten.
Richtig. Und das war ja auch die Grundlage, warum deutsche Armee nachher nach Afghanistan gegangen ist, weil man nicht offiziell, aber praktisch aus diesem Angriff aufs World Trade Center damals so eine Sache gemacht hat, dass man sagt, also Amerika wurde angegriffen, bitte, jetzt müsst ihr uns da helfen und unterstützen gegen den Terrorismus. Und davor hat man, glaube ich, große Angst, dass aus einem im Moment zwei Staaten betreffenden Krieg wieder ein Weltkrieg werden könnte. Und ich weiß nicht, wie sich das angefühlt hat in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, aber wenn ich drüber nachdenke, wie das sich angefühlt haben muss, glaube ich, hat sich das so ähnlich angefühlt. Und es fühlt sich so ähnlich an wie im Kalten Krieg, wo das ja auch immer so auf Messerschneide stand, ob da jetzt irgendwas Schlimmes passiert oder das irgendwie immer noch so ein bisschen unterm Deckel gehalten werden kann. Und dadurch, ja, betrifft es die europäischen Staaten sehr, sehr direkt. Nicht nur, weil sie mit Flüchtlingen umgehen müssen und die versorgt und finanziert werden müssen, sondern auch die Frage immer im Raum steht, wird Putin wirklich mit der Ukraine dann genug haben? Geht das dann weiter? Oder involviert sich Europa und die NATO eben noch mehr, als sie es bisher tun?
Aber nochmals, warum ist dann der Pazifismus nicht die Antwort darauf? Es gibt dieses Buch von Margot Kessmann, die kennen Sie, von der evangelischen Kirche, eine Außenseiterin inzwischen, muss man sagen, und Konstantin Wecker, der war der Co-Autor, den kennt man, Musiker und Liedermacher, die sind davon überzeugt, dass es eine gefährliche Illusion ist, Waffengewalt mit Waffen stoppen zu können. Haben ein Buch geschrieben, Entrüstet euch von der bleibenden Kraft des Pazifismus. Warum wird dem Pazifismus keine Chance gegeben? Jesus war doch auch ein Pazifist.
Also es ist sicherlich unglaublich christlich und jesuanisch, wenn man so will. Und ich kann die ehemalige EKD-Bischöfin Margot Kessmann total verstehen, wenn sie sagt, nur waffenlos ist Frieden in dieser Welt möglich und das bis ins Letzte durchdekliniert. Sie fordert ja auch immer wieder, die Bundeswehr abzuschaffen und solche Dinge, weil sie sagt, solange wie es Waffen gibt, wird es Kriege geben. Und das ist durchaus nachvollziehbar, gar keine Frage. Und als Theologin sage ich, Seint, ja, da hat sie recht. Als Frau, die Militärseelsorgerin war, Tochter von in einer Militärfamilie ist und das weltpolitische Geschehen auf dem Schirm hat, glaube ich aber trotzdem, dass es eine Illusion ist, dass das funktioniert, weil wir nicht in einer perfekten Welt leben. Und so sehr, wie ich mich danach sehne, dass dieser absolute Pazifismus funktioniert, umso mehr weiß ich auch, dass es nicht realistisch ist, daran festzuhalten. Und ich glaube, der Mittelweg ist der richtige, dass man so die Politik verfolgt, dass man immer sagt, wir hören nicht auf zu verhandeln und wir hören nicht auf, Alternativen und Kompromisse zu suchen. Und auch wenn wir ein kleines Land, das angegriffen wird von einem viel, viel größeren, unterstützen, und auch das ist christlich, die Kleinen gegen die Großen zu verteidigen, hören wir nicht auf, reden zu wollen, hören wir nicht auf, verhandeln zu wollen, schicken immer wieder Menschen los, die vielleicht nochmal einen anderen Zugang auch zu jemandem wie Herrn Putin finden. Und ich glaube, ohne diesen Mittelweg funktioniert es nicht. Also, weil dann die Despoten dieser Welt leichtes Spiel haben und die eben nicht an Jesus und einen absoluten Pazifismus glauben, sondern einfach an die absolute Macht des Stärksten und das dann auch nutzen werden.
Aber könnte man nicht gezielt, wie das ja bei Hitler vielleicht auch gegangen wäre, oder man hat es versucht, Tyrannenmord, also dass man wirklich die trifft, ja, ohne die es nicht geht und mit deren Wegfall viel Leid verhindert werden könnte.
Tja.
Weil letztlich bezahlt doch der arme Schlucker die Rechnung. Und, ja, und diese ganze Diskussion um Zivilisten und Soldaten, da muss ich immer dran denken, ein Soldat ist oft ein Zivilist, der in eine Uniform gesteckt wird. Und da kommen mir fast die Tränen, wenn ich dran denke. Weil ich denke auch an unsere Kinder. Wenn, ja, aber was meinst du?
Ja, ich habe noch keinen Soldaten, keine Soldatin erlebt, die gerne sterben möchte. Also die machen das alles nicht oder auch nicht, weil sie besonders gerne irgendwen ermorden wollen. Darum geht's nicht. Deswegen gebe ich dir total recht. Das hat überhaupt keinen Sinn, da zwischen Soldaten und Zivilistinnen zu unterscheiden. Niemand will sterben von denen. Und das mit dem Despotenmord, das ist ja manchmal auch schon geglückt, das in der Geschichte der Menschheit. Und es wurde immer wieder probiert. Leider stellt man fest, dass die ganz schön unsterblich sind. Also Hitler hat ja, ich weiß nicht, wie viele Attentatsversuche überlebt. Und wir wissen vielleicht gar nicht, wie viele Leute das bei Putin und anderen totalitären Herrschern unserer Zeit schon versucht haben. Das wird sicherlich auch nicht so groß propagiert, wenn das scheitert. Ich möchte überhaupt nicht zu Morden aufrufen, gar nicht. Aber ich kann jeden verstehen, der diesen Weg geht und sagt, lieber stirbt einer, als dass Millionen sterben in einem Krieg. Und uns, besonders als Deutschen, wäre wahrscheinlich sehr, sehr viel Leid erspart gewesen, wenn das bei Hitler sehr frühzeitig funktioniert hätte. Keine Frage.
SBS Radio, Dienstagabend, ein letzter Gesprächsblock mit Pastorin Kim Kiesling aus Melbourne. Sprechen wir über ein anderes Thema. Der australische Senat hat diese Woche Voice to Parliament verabschiedet, das Gesetz. Binnen 6 Monaten findet nun ein Referendum statt, eine Volksabstimmung in Australien. Es geht also darum, der indigenen Community eine Stimme zu geben im Parlament und bei der Exekutive, also bei der Regierung, damit ihre Anliegen einfach quasi an vorderster Front angehört werden. Unterstützen Sie Voice to Parliament?
Auf jeden Fall und 100%. Ich darf jetzt mit meinem Visum noch gar nicht abstimmen, aber wenn ich dürfte, würde ich das natürlich. Wir haben uns jetzt gerade erst auf der Pastors Conference der Anglikanischen Kirche hier in Victoria vor ein paar Wochen auch damit auseinandergesetzt. Und Glenn Lacrey, der First Nation People Priest, der an der St. Paul's Cathedral arbeitet, mainly, aber nicht nur, der war bei uns gerade erst zu einem Gottesdienst, zu einem ökumenischen, und hat da gepredigt. Und ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir als Christinnen und Christen hier in Australien, wie wir es vorhin schon hatten, die Schwachen unterstützen und denen Stimme verleihen. Und die sind aus unserer Schuld heraus nun auch sehr, sehr wenige. Und eine Abstimmung heißt natürlich, dass die eine Mehrheit brauchen von Nicht-Indigenous People, die für sie mit abstimmen und für sie mit dahingehen. Und ich kann nur jeden bitten, der oder die Wahlrecht hat in diesem Referendum, nicht zu meinen, naja, ich bin eh dafür, sollen die mal machen, sondern das funktioniert nur, wenn wirklich alle, die das befürworten, auch dann dahingehen. Und Fragen zeigen, dass das knapp werden könnte und dass das eben keine sichere Sache ist, dass das was wird. Also,
wie erklärst du dir das? Sind die Australier Rassisten?
Nein, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen, für die das schon so selbstverständlich ist, dass sie sagen, naja, dann, also ich muss da gar nicht erst hingehen, ne? Und dann.
Ja, aber es gibt auch solche, oder es gibt viele.
Viele, die da auch dagegen
die
sind.
Die Liberale Partei zum Beispiel. Mhm. Ja. Hat die Nein-Parole herausgegeben.
Ja. Und es gibt ja selbst in der Indigenous-Bevölkerung durchaus Stimmen, die sagen, wir wollen das nicht, weil das uns noch viel zu wenig ist und wir das nochmal anders lösen müssten und sich die Angst da besteht, dass die Weißen sich darauf ausruhen und dann da nichts mehr weiter vorwärts geht. Aber das ist natürlich ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz. Also ich glaube, so um die 15% sind es nur, die das ablehnen. Aber ich glaube, es geht darum, dass man auch Verlustängste hat, wenn es um Macht geht. Das ist politische Macht. Und dass es vielleicht auch populär ist. Also wenn alle immer nur Ja sagen in der Politik, funktioniert Politik leider nicht. Und dann wird es natürlich vom Populismus auch gerne aufgenommen. Und natürlich gibt es Menschen, die rassistisch sind, keine Frage. Und die White Australia Politik ist keine offizielle Politik mehr, Gott sei Dank. Aber in manch einem Kopf ist sie sicherlich noch vorhanden, diese Politik.
Also ein Argument im Nein-Lager ist ja, dass man ja die Demokratie in Gefahr sieht. Also man findet, warum sollen gewisse Leute ein Sonderrecht erhalten? Was sagst du dazu?
Also die Minderheiten zu schützen ist Teil der Demokratie. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und da geht es um jede Art von Minderheit. In Deutschland haben wir das ja auch, dass zum Beispiel in Norddeutschland in den Parlamenten die dänische Minderheitenbevölkerung ganz besondere Rechte hat, damit zuverlässig gewährleistet ist, dass die immer in den Parlamenten sitzen, immer in den Vertretungen und nicht nur The Voice haben, sondern tatsächlich Sitze in den Parlamenten, die vorgesehen sind nur für diese dänische Minderheit. Und das ist Teil von Demokratie. Denn wenn man Demokratie absolut immer nur an den Mehrheitsverhältnissen festmacht, dann hat man nachher wieder dieses, die Mehrheit sagt, wo es lang geht. Und die Kleinen, die aber besonders Schutz verdienen, fallen nachher hinten runter und deren Rechte und alles, was die so brauchen. Und das ist natürlich in einem Land wie Australien, wie in allen ehemaligen Kolonien dieser Welt, besonders tragisch, weil die ursprünglich hier ansässigen Menschen inzwischen in der Minderheit sind und von den Weißen einfach mal so überrollt wurden. Und deren Stimmen, die dürfen nicht verloren gehen. Das geht nicht. Also wir sind Gäste in diesem Land, auch wenn manche von uns seit 200 oder über 200 Jahren hier leben oder deren Familien eben. Und trotzdem leben so viele Jahrtausende mehr die Indigenous People hier in Australien. Und das ist ganz, ganz essential, dass die eine echte Stimme haben. Und mir persönlich geht es auch noch nicht weit genug. Ich würde auch sagen, die brauchen vorgesehene Plätze im Parlament und echtes Mitspracherecht, nicht nur das Recht zu sprechen und gehört zu werden, sondern auch noch viel weitergehende Rechte. Aber das ist der erste Schritt. Und ich glaube, nur wenn wir da offen sind dafür, können wir auch dann weiterdenken in Sachen Versöhnung und Aufarbeitung dessen, was da eben auch unglaublich fürchterlich gewesen ist in den letzten 200 Jahren.
Und würdest du auch für einen Vertrag sein, also Treaty, so wie in Neuseeland?
Da sind die Meinungen ja durchaus sehr, sehr unterschiedlich, ob das was bringt und wenn ja, wie der aussehen müsste. Auch in Kanada zum Beispiel ist das ja immer wieder Thema, wie man damit umgeht und wo da der Weg hingeht. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft ist mit Verträgen immer am besten zu fahren, weil dann, wenn wir Weißen was schwarz auf weiß haben, wir am ehesten uns an irgendetwas halten. So sind wir einfach gestrickt. Das ist unsere Kultur, unser Mindset. Und vielleicht würde es uns helfen, manches besser zu denken und zu leben. Ich bin keine Indigenous Person, würde ich gerne mal jemanden fragen, ob sie meinen, dass ihnen das was hilft. Ich glaube nämlich fast nicht, aber das kann ich den Glenn mal fragen, wenn ich ihn nächstes Mal sehe.
Ja, und eine ketzerische Frage für die Leute im Ja-Lager. Ist ein Ja für The Voice to Parliament ein Ja für ein gutes Gewissen? Oder ein Nein gegen ein schlechtes Gewissen?
Ich glaube schon, dass das viele so empfinden, bestimmt. Aber wie das Gewissen eines jeden Einzelnen aussieht, kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber ich glaube schon, dass es bei manchen Menschen so ist, ja.
Okay, aber du wirst jedenfalls oder würdest ja stimmen, wenn du Australierin wärst.
Definitiv.
Und wirst deine Schäfchen, wenn ich das so sagen darf, in der Kirche dazu animieren?
Also sicherlich nicht in der Predigt und von der Kanzel runter.
Warum nicht?
Das ist so ein evangelischer Grundsatz, dass man Politik nicht von der Kanzel macht und da nicht seine Macht missbraucht sozusagen. Also auch in der Zeit, als ich Kommunalpolitikerin war klar, das geht nur so lange, wie ich nicht Gemeindepfarrerin bin. Das ist bei uns ein No-Go in der Kirche. Aber im Gespräch mit Menschen sicherlich werde ich meine Position vertreten und hoffe, dass wir miteinander auch in der Kirchengemeinde da ins Gespräch kommen. Die großen australischen Kirchen, die Uniting Church, die Anglican Church, haben ja ganz offiziell, dass sie das Referendum unterstützen und da jetzt auch groß Werbung machen und Aufklärungsarbeit und viel Bildungsarbeit auch und Vorträge halten und so weiter. Und da kann ich nur alle ermutigen, die noch auf der Suche nach ihrer eigenen Position sind, auch im christlichen Kontext, da die Veranstaltungen der Anglican und Uniting Church zu besuchen, weil die wirklich gute Referentinnen und Referenten haben und Leute, die sich wirklich gut auskennen, die man dann auch fragen kann, wenn man da noch nicht sicher ist, wie das ist denn meine Position dazu. Und das dann einfach zu nutzen, was die im Moment an Arbeit machen, um das Referendum zu unterstützen, das würde ich meine Gemeinde und auch alle anderen Christinnen und Christen, die sich da noch unsicher sind, da gerne ermutigen, damit dabei zu sein und sich da schlau zu machen.
Und noch einmal aus christlicher Sicht, warum sollen die Leute für The Voice to Parliament stimmen?
Weil es immer gut ist, Minderheiten und schwache Gemeinschaften zu unterstützen. Und wenn man in der Position des Stärkeren, der Stärkeren sind, und das sind wir als Weiße in Australien, die zu unterstützen, die Hilfe brauchen, das ist das, was Jesus gesagt hat, dass man sich um die kümmern soll, die eben nicht so viel Macht und Einflussmöglichkeiten haben wie man selber.
Pastorin Kim Kissling von der Deutschen Kirche Melbourne, vielen Dank für diesen Besuch heute.
Danke.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.